Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Die Gruftschrecken belagern in dieser Folge Zierbauten, um tief unter der Erde ein Uhrwerkgehirn in den Schicksalsberg zu werfen. Unterwegs bekämpfen sie Unmengen von Uhrwerk-Nanobots, diverse Golems und einen suizidalen halbmechanischen Magier.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der die Uhren für uns etwas anders ticken werden, denn wir wagen uns in Durgams Zierbau und damit in einen Abenteuerort voller gefährlicher Experimente eines mächtigen Magiers. Wir sprechen nämlich heute über das Abenteuer The Siege of Durgam's Folly und Moritz weiß wie immer mehr zum Hintergrund dieses Abenteuerbandes und hat bestimmt etwas an meiner grandiosen Übersetzung auszusetzen.
Ich würde doch niemals an deinen Zierbau pinkeln. Nein, diese Siege ist aus dem Jahr 2001 und dürfte somit unser ältester Nicht-Klassiker sein, den wir hier besprechen. Denn wie ihr ja alle aus dem FF wisst, beginnt diese ganze OSR-Bewegung ohnehin erst 2005, 2006. Deswegen habe ich hier etwas reingemogelt, was für die dritte Edition des bekanntesten Rollenspiels der Welt konzipiert ist und auf Basis der OGL von Necromancer Games rausgebracht wurde. Die haben so eine ganze Reihe von wirklich schönen oldschooligen Abenteuern rausgebracht damals. Und ich glaube, wir können das hier mit unserem Gewissen vereinbaren, denn die Reihe hat den Untertitel Third Edition Rules, First Edition Feel. Das heißt, auch hier wird sich wieder auf AD&D 1 bezogen. Das Abenteuer ist von Mike Merles geschrieben, der tatsächlich damals, genauso Beginn der 2000er, sich einen Namen erworben hat und jede Menge so kleiner, wirklich, ich möchte nicht vorgreifen, aber ordentlicher bis guter Abenteuer veröffentlicht hat. Und der wurde ja dann 2005 von Wizards of the Coast angeheuert, war im Kerndesign-Team von D&D 4. Ab 2009 musste er sogar hauptverantwortlich den Kopf hinhalten. Auch hinter 5e steckt er und war bis 2018 sogar Creative Director teilweise. Also der hat in den letzten 20 Jahren grob wirklich viel, sagen wir mal, geleistet für das Rollenspiel-Hobby. Dieses Abenteuer ist für Charaktere der Stufen 5 bis 8. Das ist eine relativ selten beschriebene Sache bei D&D 3, denn da gab es vor allem diese Abenteuerpfade oder halt aufeinander aufbauenden Abenteuer, die halt immer die Gruppe Stufen weiterbrachten. Und diesen Weg sind auch meistens die Third-Party-Publisher gegangen. In diesem Fall nicht, denn das hat die Kürzung G1, ist also somit das erste Abenteuer in der Reihe. Und wir starten direkt für die Stufen 5 bis 8 und das ist auch absolut realistisch, denn du wiesest schon auf einen Magier hin, der hat doch mal locker Stufe 18, aber zu dem kommen wir später. Naja, was haben wir hier vor uns? Wir haben ein klassisches Grenzland-Szenario, eine uralte Festung, gegründet von Durgam Volmsmer. Ich habe keine Ahnung, wie Amerikaner das aussprechen möchten. Es ist eine mächtige Festung, die von Feinden im Inneren dann erst verraten und bezwungen wurde. Ansonsten stand sie unbesiegt auf einer Klippe. Der böse Theodosius übernahm dann und erschuf eine Kolonie von Uhrwerk-Mini-Golems, die sich zu großen Golems zusammensetzen können. Das finde ich ziemlich cool. Das mag ich. Natürlich kann sowas nicht gut gehen und das kollektive Uhrwerk-Gehirn machte sich dann irgendwann selbstständig klassisch. Außerdem übernahmen dann noch Oger die Ruine. Und ja, natürlich haust unter der Festung noch ein uraltes Böses, war ja klar. Und in genau diese Gemengelage latschen dann die Charaktere rein. Viel Spaß euch. Und das Abenteuer ist dann in drei Akte aufgeteilt. Zuerst wird dorthin gereist, dann wird dort angekommen und, sagen wir mal, die Festung befriedet. Und danach darf endlich in den Kerker gekrochen werden, wie sich's gehört. Das ist also der Moment, auf den wir alle warten. Ja, aber was passiert denn auf dem Weg dorthin?
Ja, damit man dieses Kapitel, so wie es hier in diesem Abenteuer beschrieben ist, spielen kann, muss eine Entscheidung schon gefallen sein, nämlich die Entscheidung, mit der Karawane in Richtung Durgams Zierbau oder Durgams Festung zu reisen. Natürlich lernen die Charaktere bei der Begleitung die unterschiedlichen Teilnehmer in dieser Karawane kennen und dazu gehört unter anderem Trina, die Anführerin des Tracks, die zwar als Schülerin des Magiers eine gute Planerin und Analytikerin ist, allerdings auch als ziemlich pessimistisch beschrieben wird. Aber da sie immer vom Schlimmsten ausgeht, ist sie auch immer auf das Schlimmste vorbereitet. Sie ist auch bereit, auf die Charaktere und deren Pläne zu hören, allerdings nicht ohne diese in aller Tiefe ausdiskutiert zu haben. Und sie ist halt, wie gesagt, auch die Anführerin dieser Reisekarawane, denn sie transportiert magische Utensilien, die ihr Meister braucht. Trina hat zwei ihr untergebene Veteranen, nämlich Tevik, eine ehrenhafte Söldnerin, die das Beste von ihren Männern erwartet, allerdings auch entsprechend freundlich und bestimmt zu ihnen ist. Und auf der anderen Seite haben wir den fetten Uli, der seine Männer anschnauzt, pöbelt und außerdem noch ein Chauvinist ist. Gegensätzlicher könnten diese beiden Charaktere nicht sein. Ich denke, mit diesen drei sehr unterschiedlichen NSC könnten die Charaktere ganz interessante Rollenspielmomente bzw. Auseinandersetzungen haben. Aber natürlich wird die Karawane auch noch von 20 weiteren WächterInnen begleitet, deren Werte wir neben den Werten von Trina Ulrich oder Ulrich und Tevik hier im Kapitel dann finden.
Ulrich ist super, das passt.
Die dreitägige Reise zu Durgams Festung kann man dann mit den hier beschriebenen Encountern ausschmücken und direkt die erste in Anführungsstrichen Begegnung hat es in sich, denn die Charaktere treffen auf das völlig menschenleere Dorf Hansonburg.
Im mittleren Westen.
Richtig. Das von einer Horde Oger überfallen wurde und alle DorfbewohnerInnen wurden von diesen Ogern in ihren Häusern ermordet. Die Leichen haben die Oger allerdings mitgenommen, um sie später verspeisen zu können. Gute SpurenleserInnen können dann herausfinden, dass die Oger sehr taktisch vorgegangen sind, was vor allem an ihrem Anführer, einem Ogermagus, liegt.
Der heißt Grimlock!
Ja, zu dem kommen wir gleich noch. Interessant macht diese Begegnung auch, dass die mitreisenden WächterInnen entsprechend schockiert auf das leere Dorf reagieren, da viele von ihnen regelmäßig Kontakt zu den BewohnerInnen hatten. Das heißt, da kann man noch ein bisschen diese begleitenden Personen mit einbinden. Die zweite Begegnung ist dann auch ziemlich ogerig, denn man kann am Wegesrand den Oger Graulk, der sich überfressen und übersoffen hat, finden. Und wenn man es schafft, die erzürnten WächterInnen davon zu überzeugen, ihn zumindest eine Weile am Leben zu lassen, können die Charaktere den Oger befragen und somit ein paar Dinge über die Gegend und die Festung erfahren. Allerdings sagt der Oger natürlich nicht immer die Wahrheit, aber ich finde, das ist eine sehr kluge Art, eine Gerüchtetabelle geschickt in ein Abenteuer einzubinden, denn diese Informationen, die wir von dem Oger bekommen, funktionieren ungefähr so wie eine Gerüchtetabelle. Zwar ohne Würfeln, aber immerhin steht dann immer bei den Aussagen dabei, was davon wahr ist und was vielleicht auch einfach falsch ist oder was vielleicht auch der Unwissenheit des Ogers entspringt. Es gibt dann noch zwei Kampfbegegnungen in diesem Kapitel. Zum einen den Angriff eines Rock, also dem Riesenvogel, den die Charaktere taktisch geschickt bestehen können. Und dann noch den Kampf gegen die Ogerbande, die den Charakteren auflauert und durchaus eine Herausforderung darstellen sollte, denke ich. Interessanter als die reinen Kämpfe dürfte aber die Begegnung mit den Augen der Nacht sein. Wobei es sich um Uhrwerkkundschafter handelt, die in die Körper von Katzen geschlüpft sind, um die Charaktere zu beobachten. Das könnte schon der erste Hinweis für das sein, was die Charaktere dann in der Festung erwartet. Und es gäbe dann hier die Möglichkeit, Trina nach diesen Dingen zu befragen und mehr über die Machenschaften ihres Meisters herauszufinden. Ja, und dann können wir schon ins zweite Kapitel übergehen, mit dem Moritz sich auseinandergesetzt hat.
Ja. Du hast schon gerade diese Uhrwerk-Dingsies erwähnt. Ich finde diese Fantasy-Variante von Nanorobotern irgendwie sehr charmant. Also das mochte ich von Anfang an. Ja, und das Design dieser Festung gefällt mir schon mal gut. Das Fort ist in all seiner Zierhaftigkeit mit allen Räumen, Türen und Dimensionen genau beschrieben. Und im Anschluss gibt es dann drei Abschnitte, wo geklärt wird, wie die Monster organisiert sind und was passiert, wenn, wo, wie, warum, was los ist. Das finde ich gut. Ihr wisst, ich mag das, wenn das nicht so statisch ist, sondern einfach geschildert wird, wie reagieren die, welche Sicherheitsmaßnahmen werden gefasst, was passiert, was sind die Pläne. Und wir haben jetzt alles, was eine Festung braucht, von den Mauern über Wehrtürme, Außengebäude, ein massives, mehrräumiges Gebäude im Zentrum. Und pass auf, es gibt eine Kapelle, eine Schmiede, einen Stall, Lagerräume, aber das Abenteuer besteht den klassischen Toilettentest nicht.
Oh.
Und das ist umso unerfreulicher, als wir wissen, dass hier aktuell Grimlock, der Ogermagier, mit 30 Ogern lebt, welche die meiste Zeit im Festsaal saufen und fressen und schlafen und ansonsten draußen irgendwo im Festungsgelände rumstromern. Und ja, ich muss einen kurzen Seitenhieb zwischendurch einbauen. Zierhaftigkeit ist nämlich Essig mit. Das Ding ist viereckig, quadratisch, gut, praktisch. Ich glaube, Masada ist ein Elbschloss dagegen. Also wirklich, wenn ihr euch die Karte auf der letzten Umschlagseite anguckt, das Ding ist einfach eine Festung. Aber ja, es gibt nicht viele sonderlich passende Übersetzungen für Folly, wenn man nicht tatsächlich irgendwie die Törichtheit von Durgam da ins Spiel bringen will. Nun gut, also wir sind irgendwo in einer Festung mit leichtem Ziereffekt. Auf jeden Fall verbringen die Oger den Großteil der Zeit in diesem Partyraum, pennen tagsüber, machen nachts Oger-Dinge und konzentrieren sich nur recht wenig aufs Wachehalten, was es dann nicht schwer macht, in die Feste einzudringen. Total cool ist, wie hier geschildert ist, wie sich Grimlack benimmt oder wie er handelt, denn er erfährt, dass Fremde in der Feste sind. Das möchte ich euch hier nicht zwingend verraten. Vielleicht wollt ihr das noch spielen und das wäre eine ziemlich coole Sache. Aber der hat eine genaue Strategie, nach der er vorgeht, um ja, diese Abenteurerinnengruppe dorthin zu bringen, wo er sie gerne hätte. Was auch sehr schön ist, natürlich wird vorgeschlagen, ihr könnt einen Frontalangriff machen und klassisch drauf losstürmen, kein Problem. Ihr könntet aber auch die Oger gegeneinander ausspielen. Ihr könntet einfach abwarten, denn die Moral der Truppe ist mies. Täglich hauen irgendwie ein oder zwei, vier Oger ab. Das heißt, lang genug warten, dann sind nicht mehr viele da. Ihr könntet die Getränke oder das Essen vergiften. Ihr könntet die Gefangenen aus dem Dorf, die noch leben, auf eure Seite ziehen. Also das ist so ein klassisches Infiltrations-, fast schon heißt Abenteuerteil, Dingsi. Und gefällt mir gut, ist gut beschrieben. Ich glaube, es hat nur 4 Seiten oder so. Aber da sind alle Gebäude, da ist alles, was ich wissen muss. Genauso habe ich das gerne. Aber natürlich, ich sagte schon, unten drunter ist ein uraltes Böses und wir müssen uns in die Kerkerdimension begeben. Nein, Quatsch, einfach nur unter die Erde gehen reicht. Du darfst starten. Was ist da unten los?
Ja, wir wagen uns hinab unter den Zierbau und hier wartet so einiges an Uhrwerk-Buddy-Horror auf die Charaktere. Ich lasse mal diejenigen Räume raus, in denen einfach nur Kampfdroiden auf die Charaktere warten und wir gönnen uns mal die Full-Buddy-Uhrwerk-Experience, so habe ich es mal genannt. Zum Beispiel mit dem Organic Workshop und in dem dann ein bearbeiteter Leichnam liegt, der nach den Charakteren greift, sobald sie sich ihm nähern. Oder dem Raum der fehlgeschlagenen Experimente, in dem Körper auf die Charaktere warten, die von Uhrwerkparasiten befallen sind und deren zerschundene Leiber dann wie Zombies mit Uhrwerkantrieb gegen die Charaktere kämpfen. Wir kommen da später noch zu den Illustrationen, über die müssen wir in diesem Teil auf jeden Fall auch sprechen.
Nein, das möchte ich nicht.
Doch, das machen wir.
Ich muss weg, ich werde im Keller verlangt.
Cool ist dann auch der Irrgarten mit mechanisch verschiebbaren Wänden, in denen dann ein Galertwürfel auf die Charaktere wartet, wobei mir aus der reinen Beschreibung des Textes nicht ganz klar wird, wie man das als Spielleitung leiten soll, aber die Idee finde ich trotzdem gut gelungen. Jeder Dungeon sollte ja auch jemanden beherbergen, mit dem man reden kann und diese Rolle übernimmt hier Goroshka, ein Halbteufel. Heute würde er wahrscheinlich ein Tiefling sein, würde ich mal vermuten, der hier nur in Lendenschurz angebunden auf die Charaktere eingesperrt wartet und natürlich nur so tut, als würde er sie unterstützen. Wenn man ihn befreit, wird er schließlich die Charaktere im letzten Moment verraten und nach dem Sieg über das Brain Gear das entsprechende Teil stehlen und sich damit in die Hölle teleportieren. Und schließlich kann man noch auf Belek, den ehemaligen Lehrling des Magiers, treffen, dessen Gehirn durch ein Uhrwerk ersetzt wurde und der halb verrückt gegen die Charaktere kämpft. Apropos kämpfen, das ist ein Problem, das ich mit dem Teil des Abenteuers habe, denn fast alle Begegnungen, die die Charaktere in diesem Uhrwerk-Kuriositäten-Kabinett haben, sind Kampfbegegnungen. Beziehungsweise greifen die Uhrwerke die Charaktere immer sofort beim Öffnen der Tür an. Da hätte ich mir doch ein bisschen Variation gewünscht, ein paar Optionen. Das hätte doch dem Abenteuer wirklich ganz gut getan.
Da kann ich tatsächlich dich minimal beruhigen, denn A, haben wir ja vorher wirklich sehr, sehr viel rollenspielerische Interaktion, aber auch später bei mir, bei den letzten Räumen, ist das nicht ganz so schlimm. Wir kommen nämlich direkt mal in die Kammer von Theodosius, der ehemalige Erzmagier, wie gesagt, Magier der 18. Stufe, der aber mittlerweile größtenteils durch seine eigenen Uhrwerk Dingsi-Teile ersetzt wurde und er will einfach nur noch sterben. Das Schöne ist, der wird auch nicht kämpfen. Allerdings hat er leider eine Art Schildwärter, der mit ihm verbunden ist und der ihn verteidigen wird mit allem, was er drauf hat. Wie gesagt, er selber wird nicht kämpfen. Er kann auch nicht sprechen. Aber wenn die Gruppe sich clever anstellt, dann kann sie von ihm Informationen bekommen, wie er und sein Schildwächter besiegt werden können. Beziehungsweise man kann den Schildwert doch einfach platthauen, aber das ist anstrengender, als es zwingend nötig wäre. Also es gibt noch eine Methode, die dabei ein wenig helfen wird. Das hat mir zum Beispiel schon mal echt gut gefallen. Im Prinzip ist es ja der Endgegner, aber der Endgegner will gar nicht kämpfen, sondern wird gegen seinen Willen beschützt. Das fand ich einen ganz schnuffigen Kniff. Aber es ist nur so eine Art Vorendkampf, denn die letzten Räume von 11 bis 16 bestehen aus einem alten Tempel, der dämonischen Kräften, unter anderem Orkus, geweiht war. Und diese dämonischen Kräfte haben dann das Gehirn, ich habe es mal das Uhrwerkgehirn genannt, ins Böse verwandelt. Und somit ist es klar, die Aufgabe der Gruppe wird sein, dieses Gehirn zu zerstören oder das in den Schicksalsberg zu werfen. Ich weiß nicht, irgend so Sachen halt. Ihr kennt das alles. Und hier gibt es jetzt einen Fleischgolem, noch einen Fleischgolem, einen Steingolem und einen riesigen Schatz, nachdem dann das Endgeheimnis gelöst wurde. Und hier ist zum Beispiel sowas, da ist dieser Steingolem ist im letzten Raum, bevor es dann zu dem Uhrwerkgehirn geht, was sich selber leider überhaupt nicht beschützen kann, denn es ist ja ein Uhrwerkgehirn. Und dieser Steingolem, der macht deutlich, dass er nicht möchte, dass irgendjemand in diesen Raum da hinter ihm reingeht. Und dann kann man den so ein bisschen ausmanövrieren und da ein bisschen wild rumlaufen. Und dann kann einer aus der Gruppe oder zwei können sich dann da in den Raum begeben. Das geht beispielsweise ohne Kampf. Aber ja, es gibt sonst auch hier, habe ich schon gesagt, dass es Fleischgolems und Steingolems und so gibt, gegen die man vermutlich kämpfen muss. Ja, und dann haben wir endlich das Uhrwerkgehirn in den Schicksalsberg geworfen und dann ist das Abenteuer erstmal rum. Aber halt, es gibt noch einen ganzen Abschnitt, wo es weitere Ideen gibt, wie die Geschichte um das Uhrwerkgehirn weitergeführt werden könnte, was mir sehr, sehr gut gefällt. Sowas ist immer schön, wenn das dann noch ein bisschen weitergedacht wird und ich selber ein bisschen Futter für mein Gehirn bekomme, wie ich das Abenteuer jetzt weiterschreiben könnte, wie die Kampagne weiterlaufen kann, ob es da noch Sinn macht, in diesem Grenzland sich rumzutreiben oder ob wir jetzt irgendwo anders hingehen oder einfach jetzt das schwarze Auge spielen danach. Mal schauen, was wir dann so vorhaben. Also ich mag das immer, wenn da so weitergehende Inspirationen noch sind, die mir als Spielleitung helfen. Aber du hast hier, glaube ich, sehr uhrwerkige Anhänger angesehen.
Genau das. Du hast ja gerade von weitergehender Inspiration gesprochen. Und im Appendix finden wir neben den Uhrwerken, auf die wir gleich nochmal zurückkommen, einen neuen magischen Gegenstand, den man allerdings eigentlich vernachlässigen kann, denn es sind Armbrustbolzen, die mehr Schaden an Konstrukten machen. Für so ein Abenteuer mit Uhrwerken natürlich praktisch, generell allerdings jetzt nichts besonders Besonderes. Vor allem überzeugt in diesem Kapitel die von dir bereits erwähnte lange Liste an neuen Monstern, die allesamt im Abenteuer auftauchen und verschiedene Kreationen des Muttergehirns bieten, über dessen Herkunft und Motivation wir hier mehr erfahren. Und das liest sich tatsächlich wie eine Kritik an KI oder irgendwie wie Terminator, denn das Uhrwerkgehirn hat festgestellt, dass die Menschen durchtrieben und schlecht sind und deswegen vernichtet werden müssen. Und so plant es dann, sich immer weiter auszubreiten und die Menschheit auszulöschen. So weit, so bekannt, das kennen wir aus jeder dystopischen Erzählung. Am coolsten finde ich tatsächlich die in diesem Kapitel beschriebenen Uhrwerkparasiten, die wie kleine Käfer aussehen, sich in die Schädel ihrer Opfer fressen und dann die Kontrolle über bereits Verstorbene übernehmen und die Beschreibung, dass sie dafür gemacht sind, auf dem Schlachtfeld nachzurücken und dann die Toten gegen ihre lebenden Verbündeten kämpfen zu lassen, hat mich sehr an die Necrons aus Warhammer erinnert und das macht sie schon ziemlich cool. Es gibt dann noch Uhrwerkkämpfer, Uhrwerkaufseher, Uhrwerkkundschafter, Uhrwerkdrohnen, den Uhrwerkschwarm, also insektenhafte Uhrwerkkonstrukte und schließlich noch den Uhrwerktitan, einen krabbenhaften Gegner, der vor allem mit seinen Kampffäusten auf die Charaktere einprügelt. Insgesamt bekommen wir hier also im Appendix eine ordentliche Ladung Uhrwerkmonster geliefert, die man sicherlich auch ganz gut in anderen Abenteuern einsetzen könnte. Und dann ist der reine beschreibende Teil dieses Abenteuers schon vorbei und wir können uns endlich den Illustrationen widmen, auf die sich Moritz schon die ganze Zeit freut.
Ich will vorher noch kurz ablenken, bitte. Und darauf hinweisen, dass ich jetzt beim nochmaligen Lesen dieses Abenteuers die ganze Zeit so ein bisschen den grandiosen Roman Prey von Michael Crichton im Kopf hatte, wo es um Nanotechnologie geht. Und ich habe spontan Bock gehabt, mir den nochmal durchzulesen. Das Problem ist natürlich, habe ich den irgendwann gelesen, Anfang der 2000er, dann verkauft. Und jetzt muss ich mir also wieder neu kaufen, damit ich den lesen kann. Aber falls ihr Bock habt, Michael Crichton, Prey, könnt ihr euch mal geben. Ja, und die Illustrationen, ja, die sind dunkel, die sind skizzenhaft, die sind teilweise ein kleines bisschen eklig, aber glücklicherweise nicht so schrecklich, weil man es nicht so gut erkennen kann. Und das ist ein Vorteil. Und das Cover ist okay. Ich mag den Ogre Magus nicht so sonderlich und die Ogre sehen auch irgendwie nicht so wie D&D klassische Ogre aus. Aber das ist immerhin cool, weil die scheinen da irgendwie in so eine Festung mit so einem Fallgitter reinzustürmen und das ist okay. Das ist auch irgendwie nicht schrecklich dynamisch, wie das alles wirkt. Aber come on, es ist bunt, es sind Monster drauf. Das Cover insgesamt ist schön gestaltet. Das ist einfach klassisch. Dann außenrum so ein bisschen, das sieht ein bisschen camouflagemäßig aus. Hat keine einheitliche Farbe. Der Umschlag ist okay. Die Innenillustrationen sind mir zu amateurhaft, aber dann nicht so amateurhaft, dass sie wieder charmant sind. Also ich mag ja zum Beispiel Adam, also Andy Taylor, der hat so einen wirklich amateurhaften, aber Comic-ähnlichen Stil drauf, den ich sehr charmant finde. Und hier die finde ich ein bisschen, wie wir Engländer sagen, blunt. Ich bin da nicht so begeistert von. Und auch dieser Teufel in der Unabux,
ja,
der hat mich ein bisschen betroffen gemacht.
Nicht nur dich. Du hast noch vergessen zu sagen, dass dieses Abenteuer zweispaltig ist in den meisten Fällen.
Oh, ich wollte dir das übrig lassen. Du hast mich abgelenkt mit dem Verweis auf die Illustrationen. Verdammt!
Ja, du hast gesagt, die Illustrationen sind nicht besonders gelungen. Da kann ich nur zustimmen. Die sind vor allen Dingen in der PDF-Variante, die ich mir gekauft habe, auch zum Teil ganz schön verwaschen und verschwommen. Ich weiß nicht, ob das im Original auch so ist, aber die sind leider nicht wirklich scharf, was das Ganze auch ein bisschen
unscharf macht.
Ja, die Qualität dieser Illustrationen schmälert, würde ich mal sagen. Ich finde tatsächlich diese Buddy-Horror-Szene, die hier dargestellt wird, die finde ich noch mit einer der stärksten Illustrationen, wo man dann die Leichname sehen kann und gerade irgendwelche mechanischen Käfer aus den Leichnamen heraus oder hineinklettern.
Das hat was Gazer-pressiges, ne? So leicht.
Hat mich auf jeden Fall überzeugt. Der Rest ist eher von suboptimaler Qualität, sagen wir es mal so.
Ich mag noch das Wort zweifelhaft.
So weit würde ich vielleicht nicht gehen.
Aber was ich total abgefahren finde, ist, es gibt so eine Seitenblende so von einem Zentimeter Breite, die immer links und rechts jeder Doppelseite ist. Die mag ich total, obwohl die ist nun völlig amateurhaft. Die ist auch in meiner echt gekauften Printversion, ist die einfach verwaschen und schlecht. Aber das finde ich irgendwie schön, das mag ich irgendwie. Ich weiß nicht genau, da sind irgendwie Totenköpfe. Ich habe keine Ahnung, was die da machen, was es sein soll und was das dazu bedeutet. Aber die gefallen mir. Und um nochmal aufs Layout zurückzukommen, wenn du schon das Zweispaltige übernommen hast, das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Du hast halt echt groß mit einem anderen Schrifttyp die Überschriften. Sind nicht direkt Vorlesetexte, aber so Beschreibungstexte, was sich da in dem Raum befindet, in einer wirklich gut abgesetzten, leicht grau unterlegten Box. Du weißt immer, wo du dich befindest. Beispielsweise der Abschnitt Concluding the Adventure hat einen doppelten Rahmen. Ich glaube, es ist tatsächlich alles mit Word gesetzt, wenn wir ehrlich sind. Aber ich mag das. Du weißt, wo du bist. Du findest alle Informationen gut. Es hat ja auch nur 30 Seiten, da ist es halb so wild. Aber ich möchte das mal positiv erwähnen. Das ist grob Standard für die 2000er bis 2010er, 2015er Jahre. Aber das macht seine Sache gut. Das ist übersichtlicher als viele andere.
Wenn du schon von guten Dingen sprichst, möchtest du dann auch das Fazit beginnen?
Ja, ihr wisst alle, dass ich nicht der größte Fan von so ekligen Sachen bin. Und das könnt ihr euch jetzt schon mal rausrechnen. Da würde ich jetzt irgendwas Negatives zu sagen, das spare ich mir einfach, ihr wisst Bescheid. Ansonsten ist das Abenteuer wirklich solide bis gut bis fast sehr gut teilweise. Denn es gibt viele Situationen zum schönen Rollenspiel, gerade so in der Anreise, wenn man dann die Karawanenleutchen ein bisschen kennenlernen kann. Gegen Ende oder wenn man dann in diese Festung hineingeht, auch da kann man mit den Dreien wieder interagieren und schauen, ob die einen da unterstützen wollen oder nicht. Du kannst oben dann auch mit diesem Ogre-Magus interagieren, aber da wollte ich ja nicht zu viel verraten. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, einfach rollenspielerisch Probleme zu lösen oder sich in Probleme reinzureiten. Es gibt viele echt knackige Kämpfe. Es gibt ein paar kleinere Rätsel, die erfahrungsgemäß, ich habe das zweimal geleitet, relativ gut von den Gruppen weggesteckt und gelöst werden. Es gibt ein schönes Ende, was sehr zufriedenstellend ist. Und die Option, da weiterzuspielen, was will ich mehr? Natürlich kann man an kleinen Sachen noch drehen, aber ich mag das. Das ist gut, das ist stabil. Der Mike, der kann's.
Ja, und das würde ich auch so unterschreiben wollen, denn ich finde, das ist ein sehr solides Abenteuer. Und du hast ja jetzt gerade schon ganz viele Dinge aufgezählt. Und genau das finde ich an diesem Abenteuer sehr positiv, denn es bietet ganz viele Elemente, die man in klassischen Abenteuern finden kann und reiht sie ganz gut aneinander, sodass man durchaus, wie du es gerade schon beschrieben hast, rollenspielerische Elemente hat, genauso wie spannende und wie du gesagt hast, knackige Kämpfe. Das Einzige, was mich halt, wie gesagt, ein bisschen stört, ist in dem Dungeon, dass man innerhalb des Dungeons wenig Möglichkeiten hat, mit den Wesen dort zu agieren, abgesehen jetzt natürlich von dem Magier, den du schon erwähnt hast. Da müsste man vielleicht ein bisschen nachsteuern und dafür sorgen, dass es vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten gibt, mit diesen Monstern umzugehen, als die ganze Zeit sich von Raum zu kämpfen. Aber mir gefällt auch der Buddy-Horror-Teil in diesem Abenteuer, denn er kommt nicht ganz so Buddy-Horror-mäßig daher, sondern eher ein bisschen Uhrwerk-mäßig und das gefällt mir dann auch ganz gut. Also
ist eigentlich Buddy-Horror so wie bei Lethal Weapon ungefähr? Jetzt habe ich Rix und Myrto im Kopf, die da durch die Kerker stampfen. Ah, sehr gut.
Also zusammenfassend kann ich sagen, ein solides Ding, das kann man sich auf jeden Fall zulegen, zumal die PDF-Version wenige Euro kostet. Also von daher kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Selbst wenn man nur die Monster, die hinten im Appendix dargestellt werden, nutzt, um sie in anderen Abenteuern zu benutzen, das lohnt sich definitiv.
Ja, absolut. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, ich hätte natürlich den Dungeon ein bisschen noch mit mehr Dingen, mit denen man interagieren kann, bevölkert. Aber das Ziel ist es ja auch wirklich, im Prinzip, wir gehen da rein, wir wollen dieses Uhrwerkgehirn zerstören. Das ist unser Plan. Also warum sollen wir uns da groß umgucken? Aber was auch wieder positiv ist, auf der anderen Seite, wie gesagt, diesen Theodosius, den kann ich irgendwie versuchen, mit seinem Wächter kaputt zu kloppen. Aber ich kann auch von dem Info kriegen, wo ich an anderer Stelle im Dungeon mir einen Vorteil verschaffen kann, um in diesem Kampf besser auszusehen. Sowas ist gut. Das ist absolut stabil gemacht. Schönes Abenteuer.
Und mit diesen positiven abschließenden Worten beenden wir unsere heutige Folge und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.